Ey, du musst erst das Bier noch aufmachen.
Und ganz ruhig reden.
Plopp.
Ja, sehr solide hier.
So. Ja, die Gastfreundschaft ist groß. Das wird hier groß geschrieben.
Wir werden alle, alle sterben. Die Erde wird sich auch ohne uns weiter drehen. Wir werden alle, alle sterben.
Endlich, wir reden über den Tod.
Hallo liebe Menschen da draußen, hier ist der Endlich-Podcast. Wir sitzen hier auf der Endlich-Couch heute mit Nina. Hallo Nina.
Hallo.
Und wir sind auch da, mir gegenüber sitzt.
Susanne, hallo.
Und ich bin Caro. Und wir haben heute eine besondere Folge, weil es unsere Geburtstagsfolge
Jubiläum.
Ist.
Jubiläum.
Richtig.
2 Jahre.
2 Jahre Endlich-Podcast. Heute vor 2 Jahren am Todessonntag? Nee.
Totensonntag.
Totensonntag.
Todessonntag.
Todessonntag hat alles angefangen. Und heute geht's weiter. Wir haben eine extrem spannende Gästin. Und ich glaube, es wird eine intensive Folge, Nina. Denn du hast mit 25 erfahren, dass du die Huntington-Krankheit hast. Das ist jetzt 7 Jahre her?
Ja.
Genau. Und vielleicht kannst du einfach mal erzählen, was das eigentlich heißt.
Was das eigentlich heißt. So früh zu erfahren, dass man so eine Krankheit hat, mit der man zwar irgendwie gerechnet hat, ja, das war erstmal ein ganz schöner Hammer. Also es ist so gewesen, dass ich immer das Gefühl hatte, okay, es gibt diese 50-50 Wahrscheinlichkeit, diese Erbkrankheit eben zu erben.
Darf ich ganz kurz schon direkt am Anfang reinspringen, nur damit wir das alle verstehen. Also die Huntington-Krankheit ist eine Krankheit, die zum Tod führt, richtig?
Genau, das ist eine Krankheit, die genetisch vererbt ist von bei mir, von meiner Mutter. Mhm. Und es gibt eine 50-50 Chance, dass man diese Krankheit erbt. Und in der Regel ist es so, dass man dann so im Alter von 50 frühestens vielleicht 45 Jahren daran erkrankt.
Mhm. Das heißt, du bist wahnsinnig früh daran erkrankt.
Genau, weil es eben eine gewisse Intensität gibt, in der man das erben kann. Das hat mit biologischen Details zu tun. Und über diese Details habe ich mir irgendwie dann schon relativ früh Aufschluss geben lassen. Also ich habe tatsächlich so einen Gentest gemacht, den man machen kann. Und der einem ziemlich genau eben nicht nur sagt, dass man die Krankheit hat, wenn man sie denn hat, sondern auch sagt, in welcher Intensität das ist. Und umso höher die Intensität ist, umso früher erkrankt man eben in der Regel.
Okay. Also, und die war bei dir dementsprechend sehr hoch?
Die war so hoch, dass die Ärztin, die mir das Testergebnis vermittelt hat, als sie den Umschlag aufgemacht hat, ach du Scheiße, sagte.
Oh, das ist auch eine super Reaktion, oder?
Ja. Oh, Scheiße. Und extrem überfordert war mit der Situation.
Okay.
Und mich da gar nicht aufgefangen hat. Und ich und mein damaliger Freund dann damit irgendwie konfrontiert waren, der irgendwie in den Stift zu diktieren, wie sie mich krank zu schreiben hat. Und ich hatte so ein bisschen die Vermutung, weil es mir eben sehr schlecht ging und weil diese Krankheit sich vor allen Dingen erstmal in so psychischen Symptomen äußert, Depression, Vergesslichkeit, sowas. Und dann erst später treffen so physische Symptome ein. Und die sind dann aber sozusagen das, was langfristig das Problem ist. Also es ist so, man kann sich das von den Symptomen vielleicht so ein bisschen vorstellen, wie so eine gesunde Mischung aus Multipler Sklerose und Demenz.
Okay.
Eine gesunde Mischung.
Ja, also tatsächlich. Also das geht so weit, dass man dann irgendwann eben seine intellektuellen Fähigkeiten verliert und dass man dann eben in seiner Bewegungsfreiheit extrem eingeschränkt ist und dass es eine ziemlich genaue Lebenserwartung gibt, so, die ziemlich abgesteckt ist. Im Schnitt so 15 Jahre.
Okay, das heißt, dass du quasi jetzt schon fast bei der Halbzeit bist, richtig?
Genau.
Okay.
Genau.
Und sind diese Symptome denn bei dir, also hast du diese Symptome schon, auch die körperlichen?
Ja, also auch da ist es wieder so ein bisschen von allem ein bisschen. Ich habe auf jeden Fall körperliche Symptome. Bei mir ist es ein bisschen so, dass die psychischen Symptome so ein bisschen die Überhand haben, was einerseits ein Segen ist, auf der anderen Seite aber auch ein Fluch, weil man oft auch nicht als krank wahrgenommen wird. Also wenn jemand im Bus, also wenn ich einfach sehr erschöpft bin, dann steht für mich keiner auf. Und dann habe ich aber eben auch schon ganz viele physische Sachen, also Gleichgewichtsstörungen und ja, mein Gangbild ist furchtbar, ja, aber vor allen Dingen, also bei mir sind es jetzt vor allen Dingen die psychischen Symptome, an denen ich so struggle.
Und psychische Symptome heißt, du hast?
Also Depressionen sind ein großes Thema.
Okay.
Aber eben auch starke Vergesslichkeit und also so klassische Fragen, die Ärzte immer stellen, sind so, würden sie sich zutrauen, auf Kinder aufzupassen oder sowas. Also so, dass man einfach nicht mehr verlässlich ist sozusagen, in seinem Urteil und okay, dass man vor allen Dingen auch Persönlichkeitsveränderungen hat, die ganz stark sind so.
Krass.
Ja. Darf ich mal fragen, was die Krankheit genau macht? Warum
das so? Das hat im Grunde damit zu tun, dass aufgrund sozusagen dieser erblichen Disposition zu viel Eiweiß eigentlich gebildet wird und das setzt sich im Striatum ab. Striatum heißt Großhirn.
Okay.
Das heißt, im Grunde habe ich einfach nur zu viel Eiweiß an einer Stelle im Gehirn und und alles, was sozusagen der gesunde Mensch in Anführungsstrichen macht, alle Impulse werden ja irgendwie gesteuert durchs Gehirn und diese Impulssteuerung lässt einfach nach.
Mhm.
Also sprich, einfach die Nachrichten im Gehirn kommen nicht mehr an. Das heißt, meine Impulse sind ungesteuert.
Okay.
Genau, was eben auch zu Persönlichkeitsveränderungen und so weiter führt. Ja.
Und wie gehst du damit um? Also wie bist du am Anfang damit umgegangen und hat sich das verändert?
Es ist ja jetzt auch schon ein ziemlicher Prozess so. Ganz am Anfang war meine Reaktion so ein bisschen, also sozusagen der allererste Moment so von diesem Erfahren von der Krankheit schon auf dem Heimweg, davon habe ich eine Erleichterung gespürt.
Inwiefern?
Ich habe einfach so eine Befreiung gefühlt so. Auch das eine gewisse Verantwortung. Ich war damals irgendwie 25 und mitten im Studium und habe mich einfach erleichtert gefühlt, dass ich mich nicht mehr um meine Zukunft kümmern muss.
Ja, krass.
Also das ist wirklich ein Gefühl gewesen, dass neben all dem Drama sozusagen was ist und was damals irgendwie in mir ausgelöst hat, so jetzt musst du aber richtig erwachsen sein, jetzt hast du so eine Diagnose, jetzt musst du auf dich selber aufpassen und das führte irgendwie dazu, dass ich dann trotz Diagnose einfach nochmal angefangen habe, nochmal einen Master zu machen und nochmal irgendwie so wirklich so berufliche Dinge so ganz ernst zu nehmen und in die Wege zu leiten. Und mein Gedanke war, glaube ich, so ein bisschen, ja, und dann verdienst du Geld, was natürlich Quatsch ist, weil ich im Kulturbetrieb arbeite. Aber
das kennen wir alle.
Und auch die Reaktionen irgendwie waren immer so, jetzt heißt es aber, jetzt muss er aber plötzlich erwachsen sein, so ungefähr.
Mhm.
So nach dem Motto, unsere Probleme sind ja Peanuts und da wird man ja gleich ganz furchtbar erwachsen damit und so. Und das hat das auch in mir ausgelöst. So, ich war dann immer sehr, sehr streng zu mir und habe immer Bügelfalten in meine Hose gemacht und solche Dinge.
Krass,
wie man das im Kulturbetrieb eben macht.
Ja, genau. Und
aber das ist natürlich auch interessant, weil du halt, Entschuldigung, erstmal weiter.
Ja. Und als ich dann aber an dem Punkt war, nachdem ich dann sozusagen nach diesem Studienabschluss und nachdem ich dann auch gearbeitet habe und so versucht habe, mich da irgendwie als ernstzunehmende Person zu etablieren oder so ein Quatsch. Und als es dann nicht mehr ging, weil ich einfach so viele Fehler gemacht habe und diese Krankheit mich so runtergerockt hat, weil ich einfach für alles doppelt und dreifach so lange gebraucht habe und alles vergessen habe und ja, einfach sehr unseriös gearbeitet habe sozusagen, dass das so einen Umkehrschluss so ein bisschen ausgelöst hat, weil ich irgendwie realisiert habe, okay, ich habe ja gar keine Verantwortung, die ich tragen muss.
Hm.
Ich brauche ja keine Bügelfalte und ich kann auch auf diese Insignien des Erwachsenseins irgendwie verzichten, so. Und das hat sich dann eben in dem Moment, in dem ich sozusagen diese größte Insignie, dieses jetzt aber noch seriös im Arbeitsleben stehen und solche Sachen, was bei mir sicherlich auch so ein persönliches Ding ist, dass mir das so immer sehr wichtig erschien, woher auch immer das kam.
Ich glaube, das ist ganz normal mit Mitte 20, wenn man gerade neu einsteigt in den Job.
Dass man denkt, ja,
Wahrscheinlich jetzt erwachsen sein muss.
Naja, was ich interessant finde, ist, dass du einerseits sagst, dass du erleichtert warst, weil du dich nicht mehr um deine Zukunft kümmern musstest, was ich total spannend finde, weil ich finde, darin kommt mal wieder zum Ausdruck, wie was für ein Druck dieses Leben eigentlich auslöst. Ja. Dass man erleichtert ist, wenn man sich endlich nicht mehr darum kümmern muss. Mhm. Und andererseits hast du gesagt, dass du dann aber schon auch das Gefühl hattest, irgendwie erwachsen sein zu müssen, sich um deinen Job zu kümmern und so. Und da musste ich dran denken, ich hatte neulich, habe ich mich mit einem Freund unterhalten, dessen Freund gestorben ist. Und der Freund hat immer Gitarre gespielt. Und in dem Moment, in dem er diese Diagnose bekommen hat, hat er das stehen und liegen lassen, weil er sagte, warum soll ich das tun? Das ist was auf die Zukunft irgendwie, also ne, ich spiele Gitarre, um besser zu werden, um zu üben und immer das mich das darin irgendwie. Das ist ein
unglaublicher Leistungsgedanke in was man eigentlich so in die Ecke.
Genau, das also, stimmt natürlich. Ja. Also ja. Man könnte auch sagen, ich spiele einfach nur Gitarre, weil ich es gerade schön finde, Gitarre zu spielen. Das war bei ihm aber anders, wobei ich viele ernsthafte Gitarristen kenne, bei denen das so ist, die halt vor allem die so spielen, weil sie, naja, die wollen halt einfach sowas, also ne, die haben dann solche, weiß ich nicht, irgendwelche Stücke, die sie unbedingt spielen wollen können. Mhm. Und der hatte gesagt, in dem Moment, in dem er wusste, okay, ist nicht, wurde das egal für ihn. Ja. So.
Jetzt frage ich mich, ist das gut oder schlecht?
Naja, das wäre genau meine Frage auch an dich. Sozusagen, gibt es sowas, dass du so das Gefühl hast, nö, das ist jetzt was ja eigentlich total meine Zukunft betrifft und das ist mittlerweile völlig egal? Oder hast du eher das Gefühl, jetzt erst recht das noch, irgendwas jetzt noch hinkriegen oder so?
Das ist irgendwie interessant, dass du sagst, weil das ist wirklich ein Punkt, mit dem ich aktuell absolut kämpfe, so. Mhm. Weil ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich einfach nicht mehr arbeiten kann. So in so einem klassischen 9-to-5, meinetwegen Verlagsjob oder sowas, wie ich es vorher gemacht habe. Und wo aber sozusagen, also weniger die Tätigkeit selber, ich habe Presse gemacht, das hat mir nie Spaß gemacht.
Ja, High Five!
Ja, auch. Bin ich, glaube ich, nicht ganz allein hier. Aber dieses Ganze, was dazugehört zu diesem ganzen Kulturbetriebsding, dieses, dass man zu irgendwelchen Veranstaltungen geht, dass man sich mit Leuten trifft, ja, die das Gleiche machen, das sozusagen der, also für mich anspruchsvollste oder der größte Teil irgendwie meiner Tätigkeit eigentlich nicht am Schreibtisch stattgefunden hat, sondern einfach nur so dieses, ich kenne den, ich mache das, ich und so weiter und so fort. Dass ich das am Anfang nach meiner Diagnose extrem gemacht habe, extrem mich da reingegeben habe und wirklich so war, ich muss jetzt so viel rausholen aus dem Ding, wie es nur irgend geht. Und in dem Moment, wo ich eben nicht mehr in diesem festen Job arbeiten konnte und wo ich eigentlich auch hätte jetzt zum Beispiel, hätte man sagen können, ja, jetzt kann ich ohne Geld machen, was immer ich will in diesem Metier und mich da irgendwie so frei bewegen, wie es nur geht, dann geht man da so zu so Veranstaltungen und hört den Leuten zu. Und das Problem ist einfach, dass, das liegt vielleicht auch noch ein bisschen an meinem Alter, aber dass die meisten der Leute das halt alles nur machen. Und das spürt man auch, weil es halt irgendwie für sie in die Zukunft gerichtet ist. Also die sind da irgendwie jetzt und hören bei irgendwelchen Lesungen zu, um morgen davon erzählen zu können, dass sie da waren und um diesen und jenen Menschen getroffen zu haben. Und man ist da schon ziemlich schnell ziemlich isoliert. So. Und das hat zur Folge, dass ich eigentlich gar nichts mache und mich ab und zu nur so überwinde, jetzt mache ich mal was. Und dann tut's mir extrem gut, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich komme so ein bisschen nach Hause. Noch ist es nicht so lang her. Noch kenne ich die Nasen und so. Aber das mache ich dann 1,5 Stunden und dann bin ich völlig durch. So, und dann gehe ich nach Hause. Und dann ist irgendwie sozusagen diese ganze, also es geht nicht um Fassade dort halten oder so, aber ja, einfach so die ganze Zeit eigentlich, egal was passiert, bei jeder Interaktion sozusagen im Hintergrund zu haben, okay, du machst das nicht wirklich, weil dich die Leute interessieren, du machst das, weil es auf was gerichtet ist, wo du nicht mehr hingehst. So, du guckst den Leuten einfach nur noch zu.
Wow, das heißt, du hast also völlig die Sinnfrage gestellt.
Ja, klar, also in dem Moment dann so, ne? Ja. Also, und das führt dazu, dass es eigentlich noch viel belastender ist als vorher. Also ich fand den Modus vorher, den ich gehe da hin und habe meinen Modus operandi und mache da 5 Tage die Woche und so weiter, fand ich zwar vielleicht physisch anstrengender, aber emotional ist irgendwie die andere Sache, so dieses, ich bin da irgendwie vermeintlich frei, viel anstrengender, weil ich einfach die ganze Zeit so aufrechter durchgehen muss.
Wie meinst du, dass aufrecht durchgehen musst?
Eben doch einfach sozusagen, die Leute denken, ich bin dort, weil ich das Gleiche dort will, was sie dort wollen. Hm. Und ich bin eigentlich nur dort, um nochmal eine Stippvisite zu machen, sozusagen in was früher so mein Ding war. Hm. Aber eben, weil es halt total sinnlos ist, weil alles, was man dort macht, auf solchen Veranstaltungen sich zulächeln, sich nett irgendwie unterhalten und so weiter, alles eigentlich nur auf, ja, auf Betrieb aus ist so. Hm. Und wenn man eben in dem gar nicht mehr zu Hause ist, dann, ja, oder zu Hause sein kann.
Und ist das denn übertragbar auf andere Bereiche? Also wenn ich mir das so vorstelle,
ja,
was sehr schwierig ist, ich kann mich da nicht reindenken, ich kann es mir halt nur vorstellen, wie ich es kann. Und du sagst, dass dir alles so ein bisschen sinnlos vorkommt, weil es halt auf die Zukunft gerichtet ist oder auch vielleicht, weil es ja nicht so richtig was mit deiner Lebensrealität zu tun hat,
genau,
oder?
Ja, genau darum geht es sozusagen.
Ja. Ja. Also geht das denn, dass du irgendwo hingehst, jetzt mal außer in unseren Podcast oder so, und dann das Gefühl hast, hier bin ich, weil es gut ist, weil ich hier sein kann, weil gerade die Zeit, die ich mit den Leuten verbringe, super ist, oder?
Ja, aber das sind dann eher so Räume, in denen es halt wirklich ins ganz Private geht. So.
Mhm. Magst du da mal ein bisschen von erzählen? Weil wir hatten ja schon mal ein kleines Vorgespräch und da hast du uns erzählt, wie dein Umfeld so, wie du das organisiert hast.
Ja, das ist eben noch mal was ganz anderes. Also so wie das eine total an Sinn verloren hat, ist das andere extrem gewachsen. Weil wenn man irgendwie nichts mehr hat, oder man, so eine blöde Verallgemeinerung, Quatsch. Also bei mir ist es einfach so, dass dadurch, dass ich einfach das, was man in Anführungsstrichen beruflich nennt, irgendwie mich davon so verabschiedet habe und da so auch einfach nichts mehr finde, dass alles, was privat ist, auch immer in Anführungsstrichen exponentiell wichtiger geworden ist. Also das heißt, dass ich einfach alles, was mit meiner Krankheit zu tun hat, im privaten Raum verhandle. Mhm. Und nicht im familiären Raum, sondern sozusagen im das, was man Freundeskreis vielleicht nennen würde. Und dass das eben gar keine Überschneidung mehr hat in der Regel. Ich bin in einer sehr prekären Familiensituation aufgewachsen, und das führt einfach dazu, dass alle Verantwortung, die man mit dieser Krankheit halt auch hat, das ist auch ein, also krank sein ist manchmal auch einfach ein Fulltime-Job.
Mhm. Wegen der ganzen Papiersachen, die man macht.
Ja, also es ist einfach, es ist Papierkram, es ist einfach, da sind so viele Themen, ja. Also da geht's nicht nur um den ganzen Tag Papierkram machen, aber alle Themen, die das mit sich bringt, mhm, ja.
Sag mal so, was das
ist. Was sind die Themen, ja? Also es sind administrative Sachen wie, wo kommt das Geld überhaupt her?
Ja.
Ja, also kann man, also wie kann ich es mir leisten, krank zu sein, so? Mhm. Wo kommt mein Geld her? Dann aber natürlich auch so ganz schwerere Themen wie, also so die Krankheit organisieren, Pflegeversicherung und Patientenverfügungen, all das, wo man sozusagen so strukturell in so Sachen ist und vor allen Dingen aber auch, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, auch irgendwie einen vernünftigen, angemessenen, zum Beispiel Umgang mit Suizid, mhm, ist eine ganz wichtige Frage. Ich habe irgendwie das Glück, dass ich, mein soziales Umfeld ist irgendwie für mich das mittlerweile so einer der wichtigsten Faktoren und wir organisieren uns so ein bisschen und in dem Ganzen, also wir nennen das liebevoll den Aaron Carter Rehab Club.
Wer ist Aaron Carter?
Seriously?
Ja.
Ja, Aaron Carter, der kleine Bruder von Nick Carter, Backstreet Boys.
okay, wir sind.
Wir waren erst falsche, Take That letzte Woche.
Ja, ja, falsche Generation, ne?
Wir sind echt unterschiedliche Generationen.
Ja, ja. Nein, Aaron Carter, der kleine Bruder von einer Boyband, also nicht mal so richtig von einem Boyband-Star. Mhm.
Ja, also wer die Backstreet Boys sind, weiß ich schon.
Genau, und Nick kennst du, der blonde Front.
Ja.
Genau, und sein kleiner Bruder, Aaron Carter, ist ziemlich genauso alt wie ich und hat irgendwie neulich in so einer Fernsehserie irgendwie seine Medikamente so in die Kamera gehalten und gesagt, ich bin jetzt so krank und so depressiv und
okay,
hat dann ziemlich auch das hochgehalten, was ich auch so nehme und seitdem haben diese Treffen, diese monatlichen, also es sind monatliche oder alle paar Monate treffe ich einen Freundeskreis, der ganz, ganz eng ist und wir treffen uns und wir haben klare Aufgabenverteilung, wirklich so, okay, Mit der einen Person spreche ich über die Pflegeversicherung. Dann gibt es Tech-Team-Sterbehilfe. Dann gibt es meinetwegen die eine, die so ein bisschen Input bringt. Was kann man sozusagen auch gerade zum Beispiel zum Thema Lesen? Oder manchmal reden wir auch einfach nur über die schlechte Hundeerziehung. ja, also es ist so.
Apropos Hund, möchte ich mal ganz kurz sagen, wir haben vergessen zu sagen, dass wir ja jetzt schon in der zweiten Sendung hintereinander noch einen Gast haben. Hier auf der Couch liegt zwischen uns Fiasco.
Ja, und Caro hat die ganze Zeit ihre Hand im Fell von Fiasco, weil Fiasco er ist so unglaublich flauschig.
Kuscheligste Tier der Welt und sieht aus wie ein kleiner Fuchur.
Aber es ist eine Sie.
Ja,
und okay. Die heißt eigentlich auch nicht mehr Fiasco. Das ist viel zu dramatisch. Das heißt jetzt Fifi.
Wir wollen das Profane.
Okay. Das ist nicht mehr kein Drama. Nee,
ganz solide.
Also das Drama hast du jetzt hinter dir gelassen.
Ja, genau. Sagen. Also nächste Woche nenne ich sie um in Vita.
Und solange sie nicht irgendwie eine Gottheit wird am Ende.
Ja, Anubis halt natürlich.
Ja, natürlich.
Ja. Okay, aber das ist ja wirklich total spannend, um jetzt nochmal zurückzukommen auf den Freundeskreis, dass das wirklich, ist ja ein krass bewusster Umgang irgendwie schon auch mit dem Thema, ne? Also wenn ich mir jetzt so angucke bei den Sterbebegleitungen oder so, die wir haben im Hospiz, da gibt's Leute, die wissen, dass sie nächste Woche sterben und tun aber immer noch so, als wäre das nicht so.
Aber wie funktioniert das logistisch?
Das funktioniert. Das funktioniert vor allem psychologisch. Ja.
Okay, ich frage gleich nach der Logis.
Und das finde ich echt ja beeindruckend, dass du sozusagen auch in deinem Freundeskreis so einen Umgang damit hast, der ja auch einfach scheinbar total praktisch ist, ne?
So, also ja, das sind alles Leute, die ich einfach schon zum Großteil auch sehr, sehr lange kenne. Hm. Und wir haben sehr, sehr viele Sachen, die uns verbinden. Und die meisten Sachen sind aber irgendwie jetzt, die uns verbinden, eben alles, was meine Krankheit betrifft. Und es ist so eine Mischung aus Leute, die emotional extrem eingebunden sind und gleichzeitig aber es auch irgendwie auf die Reihe kriegen, extrem pragmatisch zu sein.
Das ist toll.
Und das ist irgendwie total befreiend, weil ich irgendwie aus diesen Strukturen auch von meiner biologischen Familie einfach komplett raus bin, so, ja. Und nicht mehr so sehr darunter leide, also meine Mutter ist auch an einer Huntington-Krankheit gestorben, als ich 20 war. Und das heißt, ich bin bei meiner Großmutter aufgewachsen, während meine Mutter krank war. Und ich bin einfach familiär, was das Biologische angeht, überhaupt nicht eingebunden. Und dadurch, dass dieses Soziale jetzt so extrem wichtig geworden ist, gibt mir das eine große Freiheit, dass da einfach Leute sind, die sich einfach extrem am Riemen reißen. So.
Aber nicht nur am Riemen reißen, oder? Sondern auch einfach extrem kümmern und sich da voll drauf einlassen. Also du hast ja auch gesagt, dass das sozusagen was ist, was extrem intensiv ist und so. Gab es denn auch andere Reaktionen? Also gab es auch Leute, die damit gar nicht umgehen können und weggegangen sind oder so?
Also der Klassiker ist ja so, als es dann irgendwann klar war, dass ich diese Krankheit habe und ich dann so ganz peu à peu, weil ich auch mit vielen Problemen mit Tabuisierung meinerseits und so gekämpft habe, aber so peu à peu angefangen habe, meinen Freunden oder auch Leuten davon so zu erzählen. Der Klassiker war die SMS, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber das war irgendwie immer noch ganz reizend, aber immer so ein bisschen, hat man sich ein bisschen alleingelassen fühlt, aber es ist auch, also aber ich nehme das gar nicht so ernst, weil es ist einfach so, mittlerweile gibt es auch so hanebüchende Sachen, also wenn man zum Beispiel Leute abends trifft, die man noch gar nicht kennt und dann sowas erzählt und dann ist so der beste Fall ist noch, die Frau steht auf, geht, sagt, sie holt sich ein Getränk und kommt einfach nicht zurück so.
Really?
Ja.
Wow, okay. Oh Mann, das krass. Ist so hart, ey.
Ja, da habe ich irgendwie gar nicht, das fand ich, also im Vergleich fand ich das dann gar nicht so schlimm.
Im Vergleich zu was?
Naja, also das, es gab auch so Sachen wie, ah ja, du setzt dich dann also auch mit Krankheit und Suizid auseinander, hast du dann auch so Gewaltfantasien beim Sex oder sowas, also es wurde so extrem psychologisiert und pathologisiert so. Wahnsinn. Und auch so von Leuten, die das auch überhaupt nichts angeht und so, also so extrem kurz geschlossen so.
Super übergriffig.
Super übergriffig.
Bisschen Projektion vielleicht auch dabei.
Hast du denn welche?
wünschst du dir das vielleicht von mir?
aber dann auch so Sachen, die so auch irgendwie ganz gut wieder passen so in so eine Zeit. Also sowas wie, ich erzähle das Leuten und dann treffe ich die Person wieder und dann sagt sie zu mir, ja, es hat mich total berührt, aber dann
ich wollte was besser machen, so, aber ich habe nichts gefunden bei mir. Also habe ich jetzt das Hundefutter umgestellt. Mein Hund lebt jetzt vegan. Gab's auch. Also wirklich, und der Hund lebt bis heute vegan.
Okay.
Ach Gott.
Also die wollten, weil sie jetzt an dir gesehen haben, sie haben ja nur dieses eine Leben, ich mach was besser.
Ja genau, so ein bisschen in so einem Self-Care-Gedanken, aber weil der Hund halt nicht meditieren kann. Und die aber, also so ein bisschen in diese Richtung ging es so. Und das ist, ja, das ist halt irgendwie so jeglicher Realität irgendwie enthoben, wenn ich irgendwie 20 Minuten brauche, mir die Schuhe zu binden. Manchmal dann denke ich mir so, es hilft mir nicht, wenn der Hund vegan ist. So. Dann geht es auch nicht schneller.
Wahnsinn.
Ja.
Okay.
Völlig.
Und ja. Du hattest uns auch ein bisschen davon erzählt, wie das eigentlich in das Thema Beziehung reinspielt. Also dass es das fast unmöglich macht, eine Beziehung zu führen. Oder dass es das zumindest extrem schwer macht. Willst du davon noch mal ein bisschen erzählen?
Ja, das gehört ja auch so ein bisschen zu den Klassikern der Reaktion.
Okay.
Also als ich den Test gemacht habe, war ich schon in einer langjährigen Beziehung, die dann auch weiterging. Und wo aber in dem Moment, wo ich aufgehört habe zu arbeiten, so nach 10, 12 Jahren einfach mein Partner und ich uns ziemlich einstimmig entschieden haben, uns zu trennen, weil es einfach so der Punkt, dass man einfach keine Zukunftsperspektive bietet. So. Und Ende 20, Anfang 30 ist, wo alle vermeintlicherweise versuchen, sich irgendwie aufzuräumen, in Anführungsstrichen, und irgendwie was gebacken zu kriegen. Das ist wahnsinnig schwer und das führte dann irgendwie dazu, dass eigentlich jede Person, die mir irgendwie näher gekommen ist, danach so im Grunde gesagt hat, also sowohl Leute, die mich nur ganz kurz kannten, als auch Leute, die mich dann schon sehr viel näher kannten, so ich oft so gehört habe, okay, du bietest mir keine Zukunftsperspektive. Und das heißt, eigentlich ist eine Beziehung unmöglich. Und das führte dazu, dass ich dann einfach immer wieder in so Dingern hing, die mich absolut nicht befriedigt haben, weil ich selber sozusagen immer so ein bisschen war so, okay, wenn ich noch was habe, dann das eben diese menschlichen Beziehungen.
Ja.
Das
ja.
ist sozusagen das, was mich noch extrem glücklich macht.
Ja.
Dazu gehört auch eine Paarbeziehung. Und wenn genau das, also wenn man so krank ist und alles andere wegfällt und man hat eigentlich nur das und auch das wird irgendwie durch die Krankheit verunmöglicht, nochmal so.
Krass.
Dann ist es schon schwierig, irgendwie immer auch noch zu unterscheiden, okay, was ist wirklich so, dass ich wirklich nicht das bieten kann, was Leute sich wünschen. Also schon allein die Tatsache, dass man überhaupt irgendwas bieten muss. Und was ist auch einfach Projektion sozusagen da rein so und auch, ja.
Aber was ist denn das bitte für ein Bullshit, dass man irgendwie nur eine Beziehung mit jemandem haben kann, wenn der einem eine Zukunftsperspektive bietet? Das ist doch eine Ausrede, oder? Ich meine, zusammen schöne Momente zu erleben ist ja schon mal auch nicht schlecht.
Ja, aber ich glaube so, also bei mir war es einfach so, dass ich ganz lange mir sowas, glaube ich, auch gewünscht habe.
Also okay, sowas, du hast dir das gewünscht, das ist was anderes.
Auch sowas, ja. So was, also gewünscht habe, sowas vielleicht auch so ein bisschen heteronormativ, monogames, ohne jetzt heteronormativ oder monogam zu sein, aber sozusagen sowas irgendwie mit Commitment.
Ja. Mit ja, okay.
Was auch immer das heißt, sozusagen.
Okay, das ist ja dann schon auf die Zukunft ausgerichtet.
Genau, aber das nicht bieten zu können auch. Ja. Und dann gleichzeitig aber diesen Wunsch zu haben, das verunmöglicht mir eigentlich alles so.
Ja. Man müsste sich halt eigentlich komplett auf den Moment einlassen, ne? Und dann müssten sich halt zwei Personen komplett drauf einlassen. Das ist schon,
Aber das, also auch das habe ich auch in meinem Erfahrungsschatz jetzt. und diese Situation, und das hat aber immer so diesen Punkt von, okay, hierhin, aber weiter nicht. Ja, weil wir lassen es nicht weiter zu, es kann nicht weitergehen, weil es hört halt irgendwann auf. Oder die Krankheit ist jetzt schon da. Und das heißt halt auch immer so, dass man irgendwie immer sozusagen auch ein bisschen auf dem Absprung ist. Also so, dass andere Personen auch sagen, okay, wenn ich dann was finde, was mich glücklicher macht.
Aber das hat ja eigentlich jetzt, also ich meine, das ist ja ein generelles Symptom, oder? Das haben wir.
Ja. Aber das ist halt sozusagen, wenn man, das ist schon ein generelles Symptom, aber wenn man halt irgendwie das, wonach alle suchen, nicht bieten kann, dann wird's halt zu einem, ganz schnell zum sehr privaten auch.
Wir haben also einen Gast hier gehabt, Kerstin, die wir in ungefähr jeder Sendung zitieren.
Sehr viele schlaue Dinge.
Und die hat ja gesagt, dass sie, also ich meine, das ist eine ganz andere Situation, die hat einfach beruflich sehr viel mit Tod und so zu tun und die hat halt gesagt, dass sie dadurch gelernt hat, abschiedlicher zu leben.
Was heißt das denn? Also, dass man so grundsätzlich so ein bisschen in Beziehungen auf dem Sprung ist und in allem, was man so macht?
Nee, eben gerade nicht. Das ist halt so das positiv Gewendete davon.
Dass man
weiß, dass das Dasein auf der Welt endlich ist und zwar von allen. Dass es kein Happy End geben muss für niemanden. Und dass man dann einfach lernt, so den Moment halt als das Wichtigste zu betrachten.
Ja, und sich, glaube ich, auch so im so ein bisschen aufs Loslassen oder so einlassen oder so. Aber
aufs ist
das,
Herz gebrochen.
Genau. Bekommen. Und das würde ich gerne, das würde ich auch gerne von dir wissen, ob das eigentlich Bullshit ist und ob man das eigentlich nur sagen kann.
Wenn man nicht betroffen ist.
Das kann ja, also sein. Ein Stück weit schon. Also ich, es war so, dass vor der Diagnose, die, gerade die Menschen, die mir am nächsten standen, irgendwie sich so Sorgen gemacht haben, dass ich jetzt anfange, so Weltreisen zu machen und alles über den Haufen zu schmeißen und jetzt endlich das zu machen und meine Zeit zu genießen. Und
deine Bucketlist abfragen.
Genau. Ich habe davon gehört, ich weiß nicht richtig, was das ist.
Was ich noch alles machen will. Die 100 Dinge, die man machen soll, bevor man stirbt oder so.
Den Hund richtig füttern.
Genau.
Oft genug. Nein, also vielleicht noch 100 Mal.
Das ist deine Bucketlist.
Ja, einfach 100 Mal
Pfiffi richtig
füttern. Richtig schön was kochen, ne? Nee, also, ja genau, also das ist irgendwie total viel. Und es gibt auch so ein Buch, ich habe es völlig vergessen, aber von so einem Typen, der auch Huntington hat und der dann so mit dem Fahrrad irgendwie ganz lange irgendwo lang fährt. Und dann denke ich mir, so müsste ich dann hier auch und so. Mhm. Und alle haben sich zu Sorgen, oder nicht alle, aber also mein damaliger Partner hat sich auch so, ja, nicht, dass du jetzt alles umschmeißt und so. Und bei mir war es ja eben genau andersrum. Ich habe ja sozusagen total damit reagiert darauf, so dass ich angefangen habe, alles aufzuräumen und überhaupt nicht so alles umzuschmeißen, sondern einfach den Weg, den ich mir eh schon so zurechtgelegt hatte, möglichst schnell noch zu gehen so. Und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich halt eigentlich nicht mehr so viel machen kann. Das stimmt nicht, aber so auf diesem Weg nicht mehr so viel machen kann. Und jetzt ist es natürlich schon so, dass man immer öfter so mit diesem, ja, aber gönn dir doch mal. Mhm. Also so, dass ich ganz oft in meinem Alltag irgendwie damit konfrontiert bin, dass ich auf der einen Seite denke, ja, ich will eigentlich noch irgendwas machen, auf die Kacke hauen und jetzt abends noch eintrinken gehen und so weiter. Aber auf der anderen Seite ist es eher so, dass man sich vielleicht eher fragt, was sind denn die Sachen, die mir so gut tun und was irgendwie machen? Also was sind meine, also dass es eher so ist, auf die Kacke hauen halt nicht heißt, irgendwie 6 Bier trinken und dann den ganzen nächsten Tag im Bett liegen und so, sondern dass es vielleicht eher heißt, also so ein bisschen zu gucken, was macht mich jetzt glücklich? Also was ist im Rahmen meiner Krankheit und im Rahmen meiner Diagnose?
Ja.
Also das hat auch viel mit Verantwortung und mit den eigenen Grenzen auch zu tun und so, die man irgendwie kennenlernt. Und ich würde ja Selfcare sagen, aber ich sag's nicht. Genau, und trotzdem ist es aber so, dass es ganz viel genau das ist und ich das irgendwie total in mir trage und ich mich aber auf der anderen Seite auch ganz verpflichtet fühle diesem Gedanken gegenüber. Ich muss jetzt auf mich aufpassen, ich muss jetzt das Richtige machen und das heißt, ich stehe morgens auf und dann gehe ich laufen. Habe ich jetzt auch schon länger nicht gemacht, ein paar Jahre, aber und ich passe auf mich auf und dann gibt es aber trotzdem eigentlich fast jeden Tag so den Moment, wo ich dann doch froh bin, die Nummer vom Kuckstaxi nicht gelöscht zu haben, auch wenn ich sie nicht anrufe.
Ich hatte gerade so einen Gedanken, ich sag den dir jetzt einfach mal, wenn das Bullshit ist, dann sag's einfach, ich kann gut damit leben. Also wenn du, ich stell mir so vor, du erfährst das, dass du irgendwie eine krasse Form von Huntington hast, dann stürzen ja wahrscheinlich erstmal 1000 Gefühle auf dich ein und ich meine, ein großes davon muss doch Trauer sein. Du musst doch, also es ist doch wahrscheinlich so, ich meine, deine Zukunft ist dir ja gerade abgesagt worden. Also jedenfalls so, wie du sie dir vorgestellt hattest. Ja. Das ist jetzt eine andere. Und dann hältst du halt an den Dingen fest, die du kennst.
Ja.
und machst die halt jetzt im Hypermodus und eben so morgens erstmal laufen gehen und ganz viel Struktur, schön festhalten an den Dingen, den Hund gut füttern. Den Hund gut füttern?
Nochmal.
Ja. Also das kommt ja mir bekannt vor, aus anderen, natürlich so aus Trauerzusammenhängen und sowas, und das ist ja auch eine Form, um den Verstand nicht zu verlieren.
Ja, total. Das Wichtigste war, glaube ich, von Anfang an einfach die Struktur so, ne?
Mhm.
Total, das war irgendwie so das Schöne, dass ich das halt, diese Diagnose nicht so im luftleeren Raum hatte, sondern ich hatte eine ganz feststehende Struktur und ich habe die einfach genauso gemacht, nur einfach ein bisschen schneller.
Mhm.
Und habe mich da irgendwie total dran festgehalten und habe mir zwar schon auch so Momente irgendwie des Ausuferns und des Verzweifelns und alles auch
natürlich
gegönnt.
Ja.
Also ich bin versiert in Verlusten und im Grunde habe ich auch nichts anderes gemacht als in diesen Verlustsituationen so, ne? Also, dass irgendwie Menschen aus meinem engsten Umfeld gestorben sind und so. Und dass ich eigentlich im Grunde halt irgendwo so ein bisschen auch Trauerarbeit mache, so,
ja,
ne?
Genau. Also du trauerst quasi um dein eigenes Leben oder halt um das.
Ja, um deine Zukunft.
Um die Zukunft.
Ich meine,
oder
genau,
die Vorstellung
um die
davon.
Zukunft,
ja.
Um die Vorstellung davon. Mhm. Genau. Also nicht mal, also who knows, was kommt so, ne? Aber
ja,
einfach nur so, wenn einem die Vorstellung irgendwie abhanden kommt, dann verabschiedet man sich halt auch einfach ziemlich schnell von allem, was man so selber so ist. Also man muss erstmal sich selber dann rechtfertigen in dem, was man ist und noch sagen, okay, ich habe halt noch diese ganz kleine Zukunft und in der kann ich mich noch und sich diesen Rahmen irgendwie abstecken.
Hm.
Und sonst war das einfach so, glaube ich, wirklich relativ standardmäßige Trauer. Oder ist das so Trauerarbeit so?
Mit all
ihren Höhen und Tiefen so.
Ja. Na, ich finde es auch echt interessant, was du gesagt hast über das, was man noch machen kann oder nicht, so Stichwort Bucketlist, weil mir da tatsächlich bei unserem Vorgespräch, hast du das auch schon gesagt, da ist mir klar geworden, wie wahnsinnig privilegiert diese Sicht ist, die ja, das ist ja so ein bisschen so eine Plattitüde, die einem immer mal wieder begegnet. Du musst dein Leben nutzen und was würdest du eigentlich tun, wenn du wüsstest, du hättest nur noch 100 Tage
oh
zu
Gott,
leben.
Ja. Ja.
Und ich finde, es ist wirklich auf zwei Arten. Und ich meine, also das ist ja eine Sache, die ich an der Auseinandersetzung mit dem Tod sehr schätze, dass ich, die ich keine Diagnose habe, von der ich weiß, die wird mich nicht mehr lange leben lassen. Aber für mich hat das schon mein Leben verändert, ne? Mich einfach mit der Tatsache auseinanderzusetzen, okay, ich sterbe, Leute, die mir wichtig sind, sterben. Und das hat mein Leben verändert. Und das finde ich auch total wichtig. Aber das Ding ist halt, was ich finde, was da nie zur Sprache kommt bei diesen Fragen, was würdest du noch tun, sind zwei Dinge. Und die haben, glaube ich, beide mit Privilegien zu tun. Nämlich zum einen hast du gesagt, ey Leute, was soll ich, oder in dem Vorgespräch,
ja,
halte mir das noch so ein bisschen nach, da hast du gesagt, Leute, was soll ich denn machen? Ich habe keine Kohle.
Ja.
Soll ich jetzt auf Weltreise gehen? Wie soll das gehen?
Ja,
ja,
genau.
Wo ich
genau
so dachte, okay, krass, du hast halt auch einfach nicht die Freiheit zu tun, was du tun willst.
Ja.
Ja. Das ist das eine. Und das andere ist eben, dass du gesagt hast, was du ja eben schon ausgeführt hast, dass diese Krankheit dich einfach einschränkt und dass du eben auch auf der Ebene die Dinge nicht unbedingt tun kannst, die du tun willst, ja, oder die du vielleicht tun würdest, wenn du eben ein gesunder Mensch wärst, so, und alles machen kannst, weil dein Körper mitspielt.
Ja. Ja, es ist halt einfach so, es ist halt so, Weltreise ist nicht drin, weil ich habe kein Geld und ich bin auch einfach zu antriebslos, mir ein Ticket zu buchen, wenn ich welches hätte.
Ja.
Und das ist, Kranksein ist wirklich ein Privileg, so, ne, wenn man da irgendwie was gut machen will und noch irgendwie sagt, ich versuche mir meine Wünsche und Träume irgendwie zu ermöglichen, dann ist das halt schwierig, wenn man so hier in, zum Beispiel in Deutschland lebend durch einfach jedes Raster fällt, so, ne, also ich bin finanziell einfach nicht abgesichert, ich habe nicht mal einen Rentenbescheid gekriegt, so wenig habe ich gearbeitet,
ja,
und niemand fühlt sich für mich zuständig und ich hangel mich halt einfach von irgendwie Bescheid zu Bescheid zu Bescheid, so,
ja.
Das Ding ist, dass, also das ist einfach extrem prekär, so,
ja.
Und das bringt auch zum ersten Mal, also zum ersten Mal so richtig das Thema Armut auch einfach an mich ran.
Und du meinst, Krankheit ist ein Privileg insofern, als dass man sich das eigentlich nur leisten kann, wenn man vorher genug Kohle verdient hat.
Genau, dass man sozusagen die guten Seiten, die so eine Krankheit hat, nämlich diese befreienden Seiten und so, wirklich einfach nur nutzen kann, wenn man irgendwie Angelina Jolie ist und sich im Busen hat.
zugeben lässt.
Ja. Und wow, ja. Also nichts von wegen Instagram, Bubbly, Utopie, ich habe nur noch wenig zu leben, ich kann jetzt alles tun, was ich will, jetzt gebe ich keinen Scheiß mehr.
Nee, sondern genau so. So morgens mal die Kröten zusammenzählen, ja. Und gibt's noch einen Kaffee.
Ja,
so, ne?
Ja. So real. Krasser Reality-Check.
Ja. Ja, absolut.
Scheiße.
Was ich noch fragen wollte, also zum einen ist dieses Thema Sterbehilfe und Suizid ja jetzt ein paar Mal aufgetaucht, ja. Da würde ich dich noch gern zu fragen und das schließt auch, finde ich, so ein bisschen auch an dieses Thema an, weil es eben, also zum einen hast du ja gesagt, bringt die Krankheit Depressionen mit sich und zum anderen sind diese Einschränkungen, die du, von denen du jetzt erzählt hast, ich meine, das sind ja nun auch Dinge, die das Leben einfach schlicht und ergreifend ein bisschen weniger lebenswert machen, oder?
Ja, also es gibt ganz, ganz viele Tage, in denen fühle ich mich gut und stark und kraftvoll und das liegt vor allen Dingen in meiner Lebenssituation, in der ich einfach lebe und an meinem Umfeld und an der Energie, die ich aufbringe. Mhm. Ja. Aber das liegt vor allen Dingen auch daran, dass ich halt einfach schon sehr viele Medikamente nehme, mhm, und auch schon die Krankheit wirklich so ein Stück weit fortgeschritten ist. Und es gibt Momente, in denen mir das einfach fatal klar wird. So, und in denen ich dann einfach ganz, ganz tief auch einfach falle. So, das geht irgendwie ganz schnell. Also der Gap zwischen, oh, es ist alles schön, ich rauche meine Zigarette und trinke meinen Kaffee hier auf dem Balkon, hinzu, es geht nichts mehr, ja. Und es hat ja alles keinen Sinn mehr und so weiter, sind manchmal nur so ein paar Stunden, ja. Und das führt einfach dazu, dass ich schon seit sehr langer Zeit, und das ist auch so ein, bin ich vielleicht auch ein bisschen Herrndorf geschädigt, mit meiner Lektüre, dass einfach sozusagen so ein ganz vernünftiger und sachlicher Umgang mit Suizid für mich einfach ganz zentral ist. Weil es sozusagen meinen Umgang mit der Krankheit ganz, ganz entscheidend prägt, weil es irgendwie klar ist, dass wenn ich diese, das ist jetzt Zitat Herrndorf, aber wenn ich diese Psychohygiene nicht hätte, wenn ich nicht irgendwie das Gefühl hätte, okay, es liegt in meiner Hand, dass auf einmal alles vorbei ist. So, ich kann machen, was ich will. Mhm. Ja. Aber ich kann jederzeit frei entscheiden, es ist vorbei. Das ist erstmal so der Gedanke. Aber weil ja, also das wäre auch so zum Beispiel, wenn man so einen soliden Lungenkrebs oder so hätte, dass man dann irgendwann sagt, gut, jetzt ist Schluss. Aber bei der handigen Krankheit ist es halt auch ein bisschen so, dass es zwar diese Psychohygiene gibt und dieses, okay, ich kann jederzeit selbst entscheiden. Und ich rede auch da ganz offen mit meinen Freunden und ich habe auch Freunde, die mich da ganz klar, ganz, ganz, ganz stark unterstützen in diesem Gedanken. Auf der anderen Seite ist es halt so, es gibt Persönlichkeitsveränderungen. Und es ist ganz schnell die Frage, okay, wenn ich jetzt sage, okay, ich mach so, solange ich noch selber diese und jene Entscheidung treffen kann und so weiter, dann funktioniert das zwar von meiner Warte aus, aber die Person, die in 2-3 Jahren über Suizid nachdenkt, ist vielleicht ganz anders. Mhm. Das ist tatsächlich, glaube ich, auch ein Problem, das wirklich sehr stark mit der Struktur der Krankheit zusammenhängt. Mhm. Weil, also ich glaube, es sind wirklich, ich glaube, fast 40% der Diagnostizierten von Huntington bringen sich um, bevor sie erst richtig erkranken.
Wow, okay.
Also das ist eine wirklich große Zahl, während dann diejenigen, die dann tatsächlich erkranken und strukturelle, also Persönlichkeitsstrukturen sich verändern, dann überhaupt keine hohe Suizidalität mehr haben. Also klar, irgendwann sind sie das.
Also,
weil es eben genau darum geht, dass viele Leute vor dem Verlauf der Krankheit, vor diesen Persönlichkeitsveränderungen,
mehr Angst
so
haben.
Angst haben, als wenn sie dann drinstecken, dass dann sozusagen das tatsächliche Leid. Und ich glaube, das hängt auch viel damit zusammen, dass das irgendwie vielleicht auch eine Krankheit ist, mit der man so ein, auch ein starker Ballast ist für andere Menschen. Mhm. Also ich glaube, es ist immer so ein bisschen im Spiegel der eigenen Familie, Freunde und so weiter gesehen, so wie krass will ich eine Last sein und so. Also ich habe das selber auch erlebt mit meiner Mutter, die auch einfach, wo es auch einfach sehr, sehr, sehr schwer war, die aber sozusagen, als ich schon krank war, keine Suizidgedanken mehr hatte oder so, das immer verneint hat.
Ja, und dieses Thema Ballast ist ja, hat ja auch immer mehrere Seiten, ne? Also ich glaube, es gibt wahrscheinlich ja auch in deinem Freundeskreis viele Leute, für die das genau wichtig ist, diesen Weg mit dir zusammenzugehen und halt auch durch die Scheiße dann quasi bis zum Ende mit dir zu gehen und denen das nicht nur was nimmt oder sie belastet, sondern für die das einfach wichtig ist, oder?
Ja, es ist halt einfach so ein bisschen so, dass der, also der Suizid ist halt schon der einfache Weg, ne? Ganz klar, irgendwie. Und es gibt so diese Versicherung, oder es gibt so viele Menschen, denen ich auch vertraue, dass sie einfach diesen Weg bis zum bitteren Ende mit mir gehen, sozusagen. Aber das sind die Menschen, die stehen mir so nah, denen wünsche ich das gar nicht.
Ja. Also ich glaube auch, dass das ein bisschen Trugschluss ist, dass der Suizid der einfache Weg ist, ehrlich gesagt. Ja. Also emotional ist der, glaube ich, genauso schwer wie alles andere auch.
Ja.
Also ich glaube, da gibt es keinen einfachen Weg raus.
Ja. Ich glaube, das ist einfach die Frage, ob man sozusagen, na, dann hat man diesen Suizid und dann müssen diese Menschen ganz viel Trauerarbeit machen. Und dann hat man Krankheitsverlauf und dann eben ein Sterben. Und ich weiß jetzt auch nicht, ich meine, ich habe es bei meiner Mutter ohne den Suizid erlebt, einfach diesen klassischen Krankheitsverlauf. Und dann ist sie gestorben. Ich weiß gar nicht, was schlimmer gewesen wäre, aber es ist schon auch hart, einfach 10 Jahre sozusagen mit jemandem zu leben, der sehr, sehr krank ist.
Ja. Ich glaube, da gibt's kein richtig und kein falsch. Ich glaube, das eine ist so schrecklich und das andere ist anders schrecklich.
Ja.
Also.
Schrecklich, aber halt auch wichtig irgendwie, ja, ne? Stimmt, auf eine Art. Ja. Also es bleibt dir halt, der Witz an der Geschichte ist ja, jetzt kommt die Pointe.
Ja, endlich hat jemand den Witz. auf den ich so lange warte.
Der ist eben, du ersparst es ihnen so oder so nicht, ne? Mhm. Also diese Situation ist ja so, wie sie ist.
Aber das wissen auch alle und alle haben sich darauf eingelassen. Also
genau. Und nee, aber genau das meine ich. Also mich hat das gerade daran erinnert, auch ein Gast, den wir hatten, wo es um Kindertrauer geht, wo sozusagen Eltern versuchen, ihre Kinder zu schützen vor, wenn Leute sterben oder so und so weiter, weil sie denken, die schützen sie jetzt vor der Trauer. Und Moni sagte damals, die Situation ist da. Egal, wie sehr du denkst, du könntest irgendjemanden auf irgendeine Art und Weise davor schützen, wirst du nicht, weil die Kinder sind in dieser Situation. Und das Einzige, was du machen kannst, ist, ihnen diese Situation zuzumuten und sie da gut durchzubegleiten. Und ich glaube wirklich auch, also wenn ich mich in diese Situation reinversetze, die ich schwer finde, mich reinzuversetzen, dass jemand, der mir extrem nahe steht, stirbt. Ich würde das wollen. Und für mich wäre das total wichtig, eben da zu sein, damit zu gehen. Und einerseits für dich, aber andererseits auch für mich.
Ja.
So.
Ja. Ja, vielleicht ist es auch ein Stück weit nur so ein vorgeschobener Gedanke von, ich will denen was ersparen. Vielleicht ist es auch einfach sehr egoistisch, weil ich mir dann sozusagen die Last nehme, gedanklich, für jemand anderen eine Last zu sein, vielleicht.
Ja.
Also vielleicht ist es dann doch im Schluss einfach was, was man nur so für sich selber macht. Aber es ist auch irgendwie ein Stück weit, manchmal denke ich mir dann so, okay, es liegt auch an mir, aber es ist auch ein bisschen so, also so ähnlich wie so eine Trennung von meinem Partner damals, der irgendwie zu dieser Testsituation gesagt hat, Nina, du kannst dich nicht einfach von mir verabschieden, so, ne? Ich dachte, ich trenne mich, um ihn zu schützen, so. Und das ist irgendwie ungefähr das, so das Gleiche. Das ist eigentlich nicht meine Verantwortung, so, ne?
Ja.
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 Also wenn das der Grund sein soll, dann ist es halt nicht meine Verantwortung, darüber zu entscheiden.
Ja. Also ich hätte im Prinzip ja noch eine letzte Frage, die ich dir stellen will, bevor dann Max noch eine Frage stellt.
Oder noch eine rausballert.
Eine seiner seltsamen Fragen. Und zwar habe ich mich gefragt, als ich hier so auf dem Weg her war, durch das kalte Kreuzberg.
Kalt und dunkel.
Kalt und dunkel, wie so ist in Kreuzberg.
Guinness.
habe ich mich gefragt, wie man das eigentlich, ob du das für dich selbst, nimmst du dich selbst als sterbend wahr?
Überhaupt
nicht. Okay.
Gar nicht. Also ich nehme mich als krank wahr, ich nehme mich als manchmal nicht mehr ganz zurechnungsfähig, als diskriminiert, als alles Mögliche, als ich habe immer noch so eine Zukunftsvorstellung von, wenn es richtig fett wird, wenn es richtig dicke kommt. Also ich habe immer noch so das Gefühl, das dicke Ende kommt noch. Also ich fühle mich überhaupt nicht, ich fühle mich eingeschränkt, aber ich fühle mich überhaupt nicht schon in so einem, also eigentlich habe ich immer noch nicht das Gefühl, jetzt bin ich wirklich krank, leidend, sterbend, sondern ich habe eher das Gefühl, dass ich viel mehr, also es ist jetzt ein bisschen kitschig, ich neige ein bisschen zum Kitsch, aber einfach auch dadurch halt einfach sehr gegenwärtig halt auch bin, so, ne? In meinem, was ich so mache. Also mir bleibt ja auch nichts anderes übrig. Ich muss mich halt mit sehr gegenwärtigen Themen auseinandersetzen. Und das schafft aber auch auf der anderen Seite eine sehr pragmatische Rückbindung und auch eine ganz andere einen ganz anderen Blick auf, was macht mich irgendwie dann auch noch glücklich hier so, ne? Also die ganz, also es klingt so ein bisschen doof, aber die kleinen Sachen so, ne?
Ja. Ja. Naja, mein Gedanke dabei war sozusagen, dass das ganz viel von dem, was du erzählt hast, ne, die Trauerarbeit und auch dieses sich verabschieden, auch sich von Dingen, also auch Dinge loslassen, die man ist, die einen ausgemacht haben, wenn du auch sagst, Persönlichkeitsveränderung, körperliche Veränderung und so weiter. Das ist ja eigentlich, sind ja lauter Dinge. Ich meine, Sterben ist ja ein Prozess, ne? Sterben ist ja sozusagen genau das, was man so definiert. Und ich glaube, ganz viele Dinge davon, die du da machst, machen Leute in einem Sterbeprozess. Aber gleichzeitig, so wie ich es verstehe, gibt's halt einfach auch immer noch genug Leben und genug Gegenwärtiges, was da einfach da ist und was für dich eben mehr im Mittelpunkt steht.
Ja, absolut. Also es ist einfach ein, ich bin vielleicht krank, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie schon in so einem sehr, sehr großen Abschiedsprozess bin oder sowas. Also wenn ich von Leuten höre, die nach Diagnosen anfangen, Briefe an ihre ungeborenen Kinder zu schreiben oder sowas. Wie Tupac das, glaube ich.
Tupac?
Tupac hat das immer.
Wow. Na, kulturelle Referenzen sind auch immer gut.
Gerade diese Art.
Ja. Aus Backstreet Boys.
Ja, Tupac, Aaron Carter, ich kann nicht anders. Ja, Keanu Reeves beschäftigt mich auch schon tagelang.
Wer?
Keanu Reeves.
Ah, Keanu Reeves, ja.
Der hat eine neue Freundin, ja, von der habe ich schon ganz oft
gesprochen. Die ältere Frau.
Ja, die ist super.
Die ist toll, ja.
Die hat so weiße Haare, die sieht so gespenstig
aus. Warte mal, du hast von der geträumt, weil du
Nein.
die heiß findest?
Nee. Nein, das ist ein bisschen witzig, aber vorgestern oder so stand ich auf dem Balkon mit meinen Mitbewohnerinnen und es stellte sich raus, dass die eine von Keanu Reeves geträumt hat, nämlich ich, dass die andere von Miley Cyrus geträumt hat und die dritte von Heidi Klum. Und wir kamen darauf, dass es Vollmond gewesen sei. Und wir da ganz unterschiedliche Herangehensweisen, aber es war ein bisschen pathetisch, weil es hatte schon Sinn, weil Keanu Reeves hatte ja auch so ganz große, das Internet liebt ihn ja und er hatte so ganz große Probleme. Der hat ja auch seine Frau ganz tragisch verloren und seine Kinder, glaube ich, auch in irgendeinem Autounfall oder sowas. Ne? Der hat vor vielen, vielen Jahren auch so einen ganz großen Verlust erlitten und seitdem ist er so ein bisschen der stumme Held der Memes und alle lieben Keanu und jetzt hat er zum ersten Mal und auch in Public wieder eine neue Liebe sozusagen.
Und die ist älter als er.
Nein, er ist 55 und sie ist 46.
Wirklich? Oh,
Leute. Ja.
Ich dachte, sie wäre älter.
Nein, aber sie hat schöne weiße Haare. Straight. Okay. Ja, sie ist Galeristin. Und das Ding ist, ich habe von meinem Ex-Freund geträumt und seiner neuen Freundin. Und mein Ding war immer, einer meiner größten Gedanken, wir sind nicht mehr zusammen, mein Ex-Freund und ich, aber einer meiner größten Wünsche war, dem wünsche ich eigentlich schon zu meinen Lebzeiten, dass er einfach sich von diesem ganzen Ding befreit und loslässt und so. Und in meinem Traum ist es wirklich, es war in meinem Traum so, und ich habe diesen Traum auch mehrere Nächte geträumt, dass sozusagen seine neue Freundin ist, die Partnerin von Keanu Reeves. Also wow. Es war sozusagen eine schöne kleine Parallele.
Oh. Ja. Ich möchte jetzt mal zum Abschluss noch sagen, dass ich in dieser Vollmondnacht davon geträumt habe, dass ich mit jemandem geschlafen hätte, die Gast in unserem Podcast war. So, und damit machen wir jetzt Schluss.
Okay, wollen wir den alten weißen Mann noch zu Wort kommen lassen?
Ich hoffe, es war
nicht. Ja, richtig. Richtig.
Ah, ja. Wir haben eine Frage von Max für dich noch, Nina. Mm,
das war klar.
Mhm. Und die lautet, es ist folgende. Möchten Sie lieber gestorben sein oder noch eine Zeit leben als ein gesundes Tier? Und als welches?
Das fragst du mich als Tierhalterin? Also Tierhalterin und Nichtgläubige. Also das heißt, natürlich will ich noch als Tier leben. Also erstens, Tiere sind der Hammer. Und wenn nichts mehr auf mich zukommt und ich immer noch so als Tier leben kann, dann ist es doch der Hammer. Aber man muss es halt gut treffen. Also zum Beispiel als mein eigener Hund.
Du würdest gerne als
eigener Hund als Fifi leben.
Dann könnte ich sozusagen mein Leben leben, nur ohne die Issues, die ich habe zum Beispiel. Das würde ich machen, ja.
Okay.
Cool.
Danke, Nina, dass du da warst und dass du so offen mit uns über deine Geschichte geredet hast.
Ja, vielen Dank.
Das war sehr bereichernd, fand ich.
Tolle, tolle Folge, finde ich auch. Vielen Dank. Wir
nehmen uns immer selber zum Schluss.
Euch. Und bis bald.
Bis bald.
Bis bald. Wir werden alle sterben. Und deshalb will ich dich heute. Ja, deshalb will ich dich heute. Ja, deshalb will ich dich heute noch sehen.
Endlich. Vorbei.